Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Eine weitere Episode von Recruiting Basics. Heute von der Talent Pro hier in München an Tag 1. Recruiting Basics nicht ohne Arthur. Moin.
Grüß dich, Stefan.
Wir sitzen hier in der Podcast Lounge und haben lange überlegt, was wir heute hier machen. Wir haben auch die Community nochmal gefragt, ob es irgendwelche Themen gibt, die wir in unserem Podcast Recruiting Basics einfach, klar, praxisnah nochmal tiefer beleuchten sollen. Das Schöne ist, da kam nichts.
Also machen wir alles richtig.
Ich glaube, wir machen vieles richtig oder die Leute trauen sich nicht. Und dann machen wir einfach das Thema, was wir unfassbar gut vorbereitet haben, ne? Weil wir auch immer so unfassbar gut vorbereitet sind.
Ja.
Wann machen wir?
Fachkräftemangel.
Wir machen Fachkräftemangel, beziehungsweise wollen in den nächsten 30, vielleicht auch 45 Minuten, wir haben hier Narrenfreiheit, was die Zeit angeht heute, das ist schön, aber ihr wisst ja, wir versuchen die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und am Ende hat Arthur sicherlich auch wieder seine mittlerweile, glaube ich, schon fast berühmte Frage, wie wir das jetzt quasi in die Praxis umsetzen können. Die wirst du hundertprozentig bringen.
Also, heute nicht.
Nee? Wir machen Fachkräftemangel. Für mich unerklärlich, warum das noch nicht Unwort des Jahres geworden ist. Und jetzt bin ich wirklich schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das schon mal Unwort des Jahres geworden ist. Bestimmt nicht. Es sind andere Worte geworden, ne? Aber Arthur, du bist noch mal etwas näher dran an der ganzen Thematik als ich. Was verstehst du unter Fachkräftemangel nicht?
Nicht. Was ich unter Fachkräftemangel nicht verstehe, ist der allgemeine Mangel von irgendwelchen Leuten. Also für mich, auch da fängt es an. Was ist eigentlich eine Fachkraft? Weil da machen sich gar nicht so viele Gedanken zu. Und für mich ist eine Fachkraft, und dann kommen wir einem Mangel auch wirklich näher, ist jemand, der eine Berufsausbildung gemacht hat. Ja, also das ist kein akademischer Laufweg, den man dann gewählt hat. Also nicht irgendwie Bachelor, Master und Berufserfahrung, sondern eine echte Fachkraft ist jemand, der egal welchen Beruf gelernt hat. Ob dann noch ein Techniker und ein Meister hinten dran kam, so definiere ich für mich, und da gibt es auch andere Definitionen von Fachkräfte. Wenn man natürlich sagt, Fachkräfte ist irgendwie alles, jeder, der sich irgendwie bewegt und arbeitet, dann macht das Ganze auch wirklich sehr kompliziert und aber auch nicht sehr treffend. Und was ist Fachkräftemangel nicht für mich? Es ist nicht der Mangel an der Fähigkeit, sich an die Realität da draußen anzupassen. Und wer noch rekrutiert wie vor 50 Jahren, der hat keinen Fachkräftemangel, der hat irgendwie einen Wandelmangel an sich. Und unter dem Deckmantel des Fachkräftemangels verschleiert man seine eigene Unfähigkeit. Also ich überspitze das jetzt mal super krass, aber irgendwie kommt mir das manchmal so vor, wie so ein Button, den du hauen kannst, wenn irgendwas bescheiden läuft, sagst du, oh, ich kann doch gar nichts dafür, es liegt doch nur am Fachkräftemangel. Und so ist es einfach nicht.
An der Stelle könnte man direkt diesen Podcast beenden, weil das war fantastisch. Einfach Cut. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir versuchen das Ganze noch ein bisschen weiter in den Kontext zu bringen. Bin voll bei dir, was dieses Damoklesschwert Fachkräftemangel insgesamt angeht, weil es wird tatsächlich für alles genutzt. Ich glaube, wir stehen kurz vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Ich darf jetzt hier am Freitag tatsächlich das EM-Eröffnungsspiel sehen. Und ich bin mir relativ sicher, wenn wir das verlieren gegen die Schotten, dann war es auch der Fachkräftemangel.
Ganz sicher. Ich wüsste auch gar nicht, was das sonst
ist. Nee, was willst du auch anderes machen? Ja. Ne? Also du kriegst mit dem Fachkräftemangel, kannst du sämtliche Themen irgendwie erklärbar machen, was natürlich vollkommener Bullshit ist. Und ich fand deine Erklärung auch nicht überspitzt, sondern treffend. Und es gibt schon seit Jahrzehnten genügend Forscher, die uns tatsächlich valide Daten darüber geben, dass wir langfristig weniger Menschen haben, die im Berufsleben sind. Das ist aber der demografische Wandel und das ist kein Fachkräftemangel. Wir haben sehr, und das haben wir vorhin beim Basti Stolz, schöne Grüße an der Stelle, auch im Vortrag gehört, es gibt sehr spezifische Jobs. Ne? Also es gibt wirklich spezifische Anforderungen und das kann halt auch nicht jeder oder jede. Und dann gibt es am Ende des Tages halt keine 25 Bewerbungen, sondern vielleicht ein paar weniger. Aber dann zu sagen, es gibt Fachkräftemangel, ist halt wesentlich, ist, rafft halt jeder, ne? Ist halt eine schöne Schublade, die man ziehen kann.
Ja, ich finde auch, also vielleicht können wir es auch andersrum machen. Wo gibt es wirklich Fachkräftemangel aktuell? Ja, und das ist definitiv im Handwerk, das wollen immer weniger junge Leute lernen, die fehlen. Gerade wenn man den demografischen Wandel noch mit reindenkt. Die Menschen verabschieden sich schrittweise aus dem Arbeitsleben, machen ihre eigenen Unternehmen dann dicht, weil sie keine Nachfolge haben. Bäcker, Pfleger, ErzieherInnen, all das sind Berufe, wo wir einen Fachkräftemangel haben, einen echten Mangel. Es gibt nicht so viele Leute, wie es Jobs gibt für die gleichen. Der ganze Rest, da müsste ich schon mal stark nachdenken, wo wir einen Fachkräftemangel haben, der tatsächlich auch ja, evident ist, also tatsächlich existiert. Und wenn du an den demografischen Wandel denkst, dann kommt der Fachkräftemangel noch. Mhm. In 5 bis 10 Jahren gehen sehr, sehr viele Babyboomer in die Rente. Die werden auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Diese Hände werden nicht mehr weiterarbeiten. Und dann kommen auch die anderen Jobs. Dann kommen auch die Ingenieure und Betriebswirte, you name it, Ärzte. Ja. Schrittweise rein und dann gibt es einen Mangel. Und man hat jetzt die Chance, sich so aufzustellen, dass man dieses Problem einfach entweder nicht bekommt oder sehenden Auges es sich dem annimmt.
Ich glaube auch, lass uns dem ganzen, unserem Podcast heute mal einen Spin geben, wie wir dieses Thema einfach lösen. Also ich glaube mittlerweile jeder, der sich mit der Materie wirklich ernsthaft beschäftigt, der weiß, okay, natürlich gibt es Berufe, die du auch genannt hast. Freunde, da haben wir einfach zu wenig Menschen, die das einfach machen wollen und die das auch machen können. Und dann wird es natürlich schwierig, diese Menschen zu finden. Aber oh Wunder, es soll tatsächlich auch in Deutschland Pflegeeinrichtungen beispielsweise geben, die haben das nicht. Warum haben die das denn nicht? Also man hört ja immer leider auch in den News, in den Tagesthemen, die man so mitbekommt, hört man ja immer nur 10-mal schlechte Nachrichten und dann mal einmal gute. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie mal einmal da eine gute dabei war, dass ein Pflegeheim irgendwie sich vor Bewerbern nicht retten kann. Aber auch die gibt es und das gehört zur Wahrheit einfach komplett dazu. Aus deiner Sicht, was machen diese, bleiben wir mal bei Pflegeeinrichtungen, weil das ist ja auch eins der Themen überhaupt, was viele umtreibt. Was machen die denn besser als die, die sich einfach nur auf den Hosenboden setzen und sagen, Jammerei ist einfacher, kostet mir nicht so viel Energie. Rafft ja auch jeder.
Ist jetzt nicht meine Kernexpertise Pflegeeinrichtungen, aber was ich gehört habe von den guten Beispielen ist, die befassen sich mit den tatsächlichen Herausforderungen dieser Berufsgruppe. Also was macht diesen Job so unattraktiv teilweise für die Leute, die ihn können und was muss ich tun als Arbeitgeber, dass diese unattraktiven Aspekte einfach weniger stark ausgeprägt sind. Und viel beschäftigt die Kolleginnen dort, dass sie viele Überstunden machen müssen, dass sie teilweise auch sich auf ihre freien Tage nicht verlassen können, einfach weil wenn jemand krank ausfällt, dann natürlich man einspringen muss etc. Und wenn man an solche Grundlagen tatsächlich herangeht, wenn man guckt, wie kriege ich es hin, dass diese Leute Planbarkeit haben in ihrem Leben? Wie kriege ich es hin, dass die Arbeitslast in Form von Arbeitszeit sich reduziert? Und man schafft durch Strukturen so eine Arbeitsumgebung, dann bekommt man plötzlich BewerberInnen dafür. Weil, wenn man alleine sagt, dein freier Tag bleibt frei, du hast keine Ahnung, hey, da funktioniert auch eine 4-Tage-Woche. Damit lockst du die ungemein.
Ja.
Und du bekommst plötzlich Bewerbungen, wo andere gar nichts mehr bekommen und hast eine Einrichtung, die gut funktioniert, weil Leute für so eine Umgebung auch den Ort wechseln, also umziehen, weil sie überall anders zwar arbeiten können, die Bedingungen aber so bescheiden sind, dass du da vielleicht gar nicht mehr so viel Lust drauf hast. Wir hatten es in Corona ja wirklich, da sind viele aus dem Job rausgegangen und auch nie wiedergekommen. Weil sie wissen, wenn ich jetzt wiederkomme, ist nichts anders. Ich muss mich zwar, keine Ahnung, weniger isolieren, also weniger steril arbeiten, aber die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen sind gleich.
Dann ist das aber, wenn ich das zusammenfasse, Arthur, was du gerade gesagt hast, dann ist das Kulturarbeit im Unternehmen.
Im Endeffekt schon. Du musst gucken, was die Gruppe, was denen wichtig ist und musst deine Organisation danach umstrukturieren. Vielleicht sogar auch umtransformieren. Das macht das Ganze sehr anders und es gibt im Netzwerk, ich glaube die Waldkliniken heißt das, das ist so ein Paradebeispiel für ein Krankenhaus, wenn ich das richtig weiß, da wird wirklich eine Menge richtig gut gemacht. Und da kann man mal hingucken, wenn man sich mal damit befassen will, was macht diese Einrichtung anders. Die zahlt nach einem festen Tarif, die sagt Urlaube und Freizeiten auch zu. Und das macht was mit den Leuten, weil es eben die Verbindlichkeit ist und deshalb wollen die Leute dorthin.
Um da den Schwenk auch zu unseren Recruiting Basics hinzubekommen, das sind einfach Hygienefaktoren, die dort in allererster Linie bedient werden. Ne? Also stabile Gehälter, Orientierung am Tarifvertrag, muss aber nicht unbedingt sein, ne? kann auch komplett frei sein. Aber das sind halt einfach Basics, wo sich Menschen hingesetzt haben und sich überlegt haben, Mensch, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier die nächste Klinik, die nächste Pflegeeinrichtung sein, die die höchsten Gewinne macht, die höchsten Margen macht, sondern wir wollen einfach langfristig Menschen bei uns haben, die das hier gerne tun. Und dann wissen wir auch, dass die relativ betrachtet loyal bei uns bleiben über mehrere Jahre. Und dann rentiert sich's am Ende auch wieder, ne? Also stabile Gehälter ist, glaube ich, so ein Basic, den wir hier schon mal rausarbeiten können.
Ich würde sogar einen Schritt vorher ansetzen. Der Basic wäre für mich hier, das Problem anzuerkennen. Nein, ja, wirklich, ja, ernsthaft ja. Zu sagen, da ist was mit mir nicht richtig. Also mit mir als Organisation.
Ja.
Und diesen Schritt überhaupt mal zu gehen und sich diese Transformation zu trauen und nicht zu sagen, der blöde Fachkräftemangel und deshalb kriege ich nicht. Sondern zu sagen, was sind die Themen, die ich im Einfluss habe als Unternehmen? Und das war schon immer Unternehmertum. Du überlegst dir, es gibt einen Markt für etwas, da wird Geld für bezahlt, dafür brauche ich Arbeitskraft, die Arbeitskraft muss ich bekommen. Um nochmal den Kollegen Bastian zu zitieren, früher gab es regaleweise Tomaten.
Ja, das Schaubild war super. Ja.
Und jetzt gibt es einfach vielleicht nur noch Ketchup kondensiert.
Ja.
Und wie kriege ich Ketchup zu mir in den Laden, ist das, was du tagtäglich dich als Unternehmer eigentlich fragen müsstest. Und was häufig eben als Vorwand gewählt wird, jetzt können wir von den Kliniken ein bisschen abdriften vielleicht, ist zu sagen, früher war alles besser und jetzt ist alles doof. Wir bekommen nicht mehr 60 Bewerbungen auf Ingenieure, sondern nur noch 3. Und die wir bekommen, die passen gar nicht, weil wir suchen jemanden mit 3,75 Jahren Berufserfahrung und alles darunter geht gar nicht. Und wir gucken auch nur, ob 3,75 Jahre Berufserfahrung da ist. Und man macht sich gar nicht wirklich ernsthaft Gedanken, was braucht der Job, den ich hier habe, eigentlich für Hard Skills? Was braucht er für überfachliche Kompetenzen? Um dann sich ernsthaft Gedanken zu machen, braucht es dafür 3,75 Berufsjahre an Erfahrung oder reicht einfach auch die Fähigkeit, schnell lernen zu können?
Du erinnerst dich an die nächste Folie vom Bastian, wo er die Validität der Berufserfahrung nochmal schön wissenschaftlich hergeleitet hat. Und wir hatten das in einer unserer Podcast-Episoden auch, wo wir gesagt haben, Berufserfahrung führt zu Misserfolg, weil die Aussagekraft hinter Berufserfahrung, weil sich viele Führungskräfte, Gründer, Unternehmer immer schön darauf verlassen, der Stefan macht das jetzt schon seit 15 Jahren im HR, das kann nur gut sein. Die These kannst du quasi einmal in der Luft zerreißen. Das ist nicht so. Das kann so sein, ist aber sehr unwahrscheinlich, weil, jetzt kommt die Begründung dazu, das Umfeld, der Kontext, nur weil ich HR oder Recruiting in einem B2B-Tech gut gemacht habe, für IT-Fachkräfte beispielsweise, das hat gut funktioniert bei mir tatsächlich. Auch internationale Fachkräfte hat super funktioniert. Und wir hatten Vakanzzeiten waren gering. Das heißt noch lange nicht, dass ich das jetzt in der Pflegeeinrichtung hinbekomme, ne? Null.
Ja, Berufserfahrung heißt erstmal nur, dass man das gemacht hat. Wie gut oder schlecht man es gemacht hat, du kannst auch 20 Jahre lang alles falsch gemacht haben und weißt es vielleicht selber gar nicht und dann bist du von Job zu Job gesprungen, weil die Leute denken, der hat das schon lange gemacht, das wird schon. Und da gibt es einen Misserfolg nach dem anderen. Ich spitze das mal zu, niemand ist so aufgestellt. Was ich aber, als wir die Folge gemacht haben, einen spannenden Impuls aus dem Netzwerk fand, war, wir suchen immer so mittelmäßig Erfahrung. Wir suchen niemanden, der frisch daherkommt, weil da muss man ja was beibringen und wir suchen niemanden mit 15, 20 Jahren Erfahrung, weil die sind ja schon super festgefahren, so ganz salopp formuliert. Ja. Die allermeisten Stellenanzeigen, und nachdem ich das gehört habe, habe ich mal nachgeschaut, die ich geguckt habe, stimmt. Das sind so alles so zwischen 3 und 7 Jahren Berufserfahrung, das ist das, was wir suchen. Und da frage ich mich auch, wo sollen denn die Leute herkommen? Weil die gibt es natürlich irgendwann nicht mehr. Und was machen wir mit den Kolleginnen und Kollegen da draußen, die jetzt die Silverpreneure, ja, Mitte 50,
schönes Wort. Ja.
Die haben super viel Erfahrung und haben den Stempel zu tragen, dass die nicht mehr flexibel sind, nicht mehr lernen. Und das ist einfach komplett Banane, das so pauschal abzustempeln und wie viel Potenzial man einfach liegen lässt, weil man Dinge bewertet in der Person, die man nur vermutet und nicht prüft. Und deshalb sagte ich auch eingangs, Fachkräftemangel ist einfach Mangel an Wandelfähigkeit, Mangel auch, sich ein Problem anzunehmen. Wenn, nehmen wir mal an, Fachkräftemangel wäre da, dann würden theoretisch die Gehälter für gewisse Berufsgruppen, die wir ja angeblich so schwer finden, durch die Decke gehen.
Ja, korrekt. Das ist so. Das
ist der Markt.
Ja, genau.
Ist aber nicht so.
Nee.
Das heißt, einen Mangel gibt es gar nicht. Es gibt genug Arbeitskräfte, es gibt immer noch genug Bewerbung für die allermeisten Berufe. Es gibt nur die mangelnde Fähigkeit, die Arbeitskraft und die Erfahrung, die da ist, richtig für sich einzusetzen und überhaupt zu erkennen, was fehlt. Und das ist methodische Kenntnis. Das ist etwas, was du dir aneignen kannst. Wenn wir wieder bei dem Thema Eignungsdiagnostik,
ja,
weil eigentlich musst du in der Zukunft nicht darauf schauen, wie viel Erfahrung jemand mitbringt, sondern wie groß das Delta ist, um die Aufgabe, die hier liegt, auch wahrzunehmen. Da wären wir viel stärker beim Thema Personalentwicklung als Recruiting. Und häufig stellen wir ein, auf gut Dünken, Bauchgefühl, das passt schon, ja, und stellen fest im Job, ach du grüne Neune,
da fehlt
ja vorne und hinten alles, das gibt es ja gar nicht. Ja. Aber wir ändern nichts an der Auswahl, wir ändern nichts an der Grundlage, die wir setzen, um jemanden einzustellen. Und das ist die Bequemlichkeit, die ich sehe. Deswegen gibt es auch keinen Fachkräftemangel. Es ist einfach nur methodische Misskenntnis oder auch Ignoranz teilweise. Und ja, das ist ein weiter Weg.
Und du sagst weiter Weg. Wenn wir jetzt auf ein Thema schauen können, wenn jetzt hier Leute direkt bei uns live mit zuhören auf der Talent Pro vor der Podcast Lounge und die rennen jetzt nicht morgen auf die Talent Pro wieder, sondern direkt ins Unternehmen. Was glaubst du, was können die als erstes machen, um die den ganzen Kram entscheiden, ein Stück weit Überzeugungsarbeit zu leisten? Dass es wirklich dass der Fachkräftemangel an sich Mythos ist, weil es ist ja so schön bequem, wie du gesagt hast, und so schön einfach, sich dahinter zu verstecken. Wie kriegen wir diesen Elefanten aus dem Raum?
Da stellst du mir aber gerade wirklich eine Mammutfrage.
Also, ich weiß.
Also das...
Wem soll ich die sonst stellen?
Weiß ich auch nicht. Muss man Tim holen.
Ja, wir sollten eigentlich den ganzen Laden einbinden, oder?
Ja.
Also wir werden jetzt keine abschließende Antwort darauf bekommen, aber wir können uns ja annähern.
Es ist ja hochsituationsabhängig, deswegen ist es so schwer zu beantworten, weil die Situation im Unternehmen auch sehr, sehr anders sein kann und es auch darauf ankommt, wo mangelt es dran? Mangelt es an Sichtbarkeit? Ist vielleicht das Thema Employer Branding und Personalmarketing das, was den Unterschied machen kann, damit sich wieder mehr passende Leute bewerben?
Ja.
Liegt es daran, dass die Firma bekannt ist, aber wenn sich die Leute bewerben, man einfach Banane-Auswahl macht und müsste man dort mehr Struktur und Evidenz reinbringen, um halt wirklich auch Leute, die den Job könnten, obwohl es auf dem Papier oder auch im ersten Eindruck ganz anders aussieht, doch eine Chance zu geben? Oder scheitert es daran, dass wirklich das Verständnis für die Notwendigkeit an Veränderung im Unternehmen nicht vorhanden ist? Da gibt es drei unterschiedliche, alleine die drei, die mir spontan einfallen, Wege, die man gehen muss.
Ja, und das sind auch drei ganz unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, diese Ebene, dieses Verständnis, dieses Bewusstsein zu erzeugen, ich glaube, das ist der Basic, den man heute auch aus dieser Folge mit rausnehmen kann. Weil das beobachte ich, wenn ich mit C-Level, CEO, C-Blabla-O, gibt's den C-Blabla-O?
Ich hoffe bald.
Den C-Blabla-O, das wäre doch mal eine schöne Formulierung, oder? Ich bin ja überhaupt kein Fan von irgendwelchen Titel, Thesen oder Temperamenten, sondern einfach die Probleme anzupacken und zu lösen. Aber ich glaube, dieses Verständnis im C-Level zu erzeugen, ist ultra schwer.
Ja.
Ist nahezu nicht möglich, weil diese Menschen, die das entscheiden, die hören dir da nicht zu.
Ja.
Wollen dir nicht zuhören, wollen es nicht verstehen. Warum? Weil es zu schwer ist, das dann direkt umzusetzen. Und diese Analyse muss man halt fahren. Und wo muss man da ran? Ich glaube, dass Unternehmer und Geschäftsführende ihr Ego zurückschrauben müssen. Ihr, so nach dem Motto, ich bin allwissend, sollten sie auch zurückschrauben, weil dem ist nicht so. Sonst können sie ihren Laden in 10 Jahren zumachen. Du hast es zu Beginn der Folge auch gesagt. Demografischer Wandel wird uns tatsächlich mehr, ich sag's jetzt nicht, weil das ist ja ein hochseriöser Podcast, aber das wird uns noch mehr am Ende des Tages beschäftigen als irgendwelcher Fachkräftemangel. Denn, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, diese Fachkräfte gibt es ja nicht nur bei uns in den eigenen 4 Wänden, also in Deutschland, sondern es gibt immer noch genügend Menschen, die richtig Lust haben, diese Jobs bei uns zu machen. Und dann bist du relativ schnell beim Thema Einwanderung, was jetzt nichts ist, was ich jetzt hier politisch diskutieren möchte. Aber du bist halt relativ zügig auch in diesen Themenfeldern drin und Unternehmen versperren sich dem auch komplett, zumindest die, die ich kenne.
Du kannst das auch viel, viel auf die Grundlagen schieben, alleine die Sprache.
Ja.
Also wenn du dich internationalen, globalen Märkten stellen willst, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass dein Unternehmen nicht mehr rein deutschsprachig sein kann.
Und da fängt es an.
Und daran scheitert es tatsächlich auch schon sehr oft, weil man denkt, man macht den Markt auf und stellt einfach mal jemanden aus dem Ausland ein, egal welches Land,
ja.
Und ist überrascht, dass die Person nicht fließend Deutsch spricht und man die Meetings plötzlich in einer anderen Sprache abhalten muss. Und dieser Mensch nicht effektiv werden kann, weil er allein die vielleicht vorhandenen Prozesse, Arbeitsanweisungen noch nicht mal lesen kann. Und da ist ganz am Anfang so viel falsch gegangen, weil man hat einfach gesagt, so, ich möchte das Symptom jetzt einfach lösen, ich brauche mehr Bewerbung und die bekommt man, ganz sicher.
Ja, easy.
Aber das Problem ist nicht gelöst und ich glaube, da steckt sehr viel Wahrheit hinter. Aber ich mag nochmal dahin zurückkommen, so sagt, was kann man morgen anders machen, wenn man sich dem Fachkräftemangel stellen will? Und ich glaube, im Leben einer normalen Recruiterin da draußen geht es immer darum, ich muss mehr Bewerbungen generieren, weil sonst ist der Fachbereich unzufrieden. Da gibt es dann Sätze wie, aus einer Person kann ich nicht entscheiden. Ja? ich hätte gern noch weitere 5 passende Profile, dann kann ich mir da auch erstmal gucken, mit wem ich reden will. Und diese Realität, diesen Personen, diesen Fachentscheidern, HiringmanagerInnen näher zu bringen, es gibt hier nicht mehr. Und dort näher zu bringen, was können wir tun, um mehr von der Person zu erfahren, relevant für den Job, was es dir leichter macht, eine komplexe, unsichere Entscheidung zu treffen. Und das sind Personalentscheidungen.
Ja.
Du kannst nämlich immer nur die Vergangenheit angucken, die Gegenwart. Aber die Zukunft bleibt immer nur eine Vermutung, wie es laufen kann. Und du kannst eben so nah, wie es kommt, wie es geht, kommen, aber du wirst nie 100% erreichen. Aber wie viel entspannter ist deine Entscheidung, wenn du weißt, es gibt diese 4 Anforderungen und diese 3 überfachliche Kompetenzen. 5 davon sind erfüllt, jetzt schon. Und diese 2, die sind zwar sehr kritisch, aber ich kenne das Delta. Ich weiß, was fehlt. Ich weiß, was ich tun müsste, um der Person das beizubringen, die Situation zu generieren, damit sie den Job kann. Dann triffst du die Entscheidung doch auf einer Basis, wo du sagst, hey, das kann ich. Oder auch nicht, passiert. Ja? Aber du weißt, wo du stehst. Und es ist nicht nur reines Orakeln anhand des Lebenslaufs. Und da fehlt mir noch das Keyword, keine Ahnung, ja. Organizational Development. Da steht nur Organisationsentwicklung, das geht gar nicht. Das passt für mich nicht zusammen.
Ja.
Und mach einfach wildes Raten, ob die Person etwas mitbringt oder nicht. Genau das gleiche später in den Interviews. Du fragst irgendwas, was nichts mit dem Job zu tun hat und hast dann danach das Gefühl, dass es irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Weil die Person irgendwie nicht von relevanten Themen gesprochen hat, sondern auf deine Fragen nach Stärken und Schwächen halt von Stärken und Schwächen geredet hat. Und das hat dir nicht geholfen zu verstehen, ob du einen guten Projektmanager vor dir sitzen hast oder die Projektmanagerin vielleicht auch schon mal große Budgets verantwortet hat.
Nee, das sagt lediglich aus, dass sich jemand im Vorfeld gegoogelt hat oder ChatGPT genutzt hat und sagt, was soll ich denn auf Stärken und Schwächen antworten?
Naja, ich bin schon manchmal ungeduldig und möchte Themen voranbringen. Aber ich komme dann auch manchmal an den Punkt, wo ich mich auch zurücknehmen muss. Also
meine größte Schwäche sind Schokolade und Frauen. und dann ist das Gespräch eigentlich an der Stelle vorbei, ne? Weil die sich dann verarscht fühlen. Aber dass die Frage aber an sich schon anmaßend ist, nach Stärken oder Schwächen zu fragen, das hat auch noch jemand kapiert. Oder die Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Auf deinem Platz.
Genau. Und dann, wenn du dann googelst und versuchst, diese Frage dir beantworten zu lassen, kommt immer Antwort auf deinem Platz. Das zeigt Zielstrebigkeit, das zeigt Biss. Was ein Quatsch. Als wenn ich weiß, Arthur, wo wir in 5 Jahren sind. Ich kann dir sagen, in 5 Jahren haben wir den 11. Juni 2029.
Das weißt du nicht sicher. Vielleicht haben wir bis dahin eine neue Zeitrechnung.
Haben wir gar nicht, weil es noch ein Schaltjahr dazwischen
ist. Richtig.
Völliger Quatsch, siehst du. Und dann fängst du an, die ganze Kacke zu hinterfragen. Es macht einfach keinen Sinn.
Das Ganze hat auch einen Begriff in der Psychologie, das nennt sich psychologische Skripte. Das ist das, was du abrufst. Psychologische Skripte sind einfach ein fester Ablauf, den du dann im Kopf hast. Wenn ich dir sage, stell dir einen Restaurantbesuch vor, weißt du ganz genau, du wirst reingehen, du suchst dir einen Platz, du suchst dir was aus, es wird dir gebracht, es wird dir weggenommen, du bezahlst und gehst. Dieses Skript ist immer gleich in jedem Restaurant. Und so eine Frage nach Stärken und Schwächen und erzähl mir deinen Lebenslauf, all das, was im Vorhinein super klar ist, ruft so ein Skript ab und die Leute rattern.
Reiern passt aber. Das war kein freudscher Versprecher.
Nein, das war es.
Das sollte so.
Tiefe Gefühle. Die rattern einfach runter, was sie sich dazu überlegt haben und zeigen sich 0,0. Und auch keine Fähigkeit, die mit dem Job zu tun hat. Und deswegen, also sich wirklich ernsthaft über valide, strukturierte Berufsauswahl Gedanken gemacht zu haben, wird den Fachkräftemangel, den es ja nicht gibt, für die Unternehmen nicht lösen. Aber es wird einem näher bringen, dass die Welt da draußen sich geändert hat und man ja eigentlich Leute sucht, die den Job können und nicht die irgendwelche Kurse, Erfahrungen oder sonst was mitbringen.
Und das wirklich Positive ist ja, dass wir im Jahr 2024 immer noch mit diesen Basics einen kleinen Vorteil haben können gegenüber anderen. Also das mag sich jetzt bekloppt anhören im Jahr 2024. Wir haben alle Daten vorhanden. Zukunftsforscher haben uns vor 30 oder 40 Jahren schon gesagt, Mensch, Freunde, wisst ihr, so in den 2020ern wird das und das auf euch zukommen. Das wollte keiner hören und da haben sie den Zukunftsforschern Hokuspokus untergejubelt. Jetzt sagen die Zukunftsforscher Ella Badge, also hilft auch keinem am Ende des Tages, aber jeder, der sich das jetzt auch live anhört oder auch bei uns im Podcast, der ja jeden Donnerstag rauskommt, es ist noch nicht zu spät. Aber lasst euch bitte nicht von solchen Ideologien oder von solchem, ich nenne es gerne Marketing-Much, in ihr, genau wie Gen Z und sowas, ne? Also strukturieren ist okay, aber irgendwelche Schubladen zu bilden, bringt halt gar nichts. Du hast ja auch eingangs irgendwann auch gesagt, dass die, wie hast du es genannt, Silver Generation?
Silverpreneure.
Silverpreneure, was da für ein Potenzial noch schlummert.
Und unfassbar. Da nochmal drauf eingegangen, solche Personen haben die Unternehmen ja häufig selber.
Ja.
Und wenn du gute Personalauswahl setzt und wenn du vorher gut die Anforderungen analysiert hast für einen Job, kannst du das Wissen von deinen eigenen älteren, oder sagen wir mal, wie sagt man das korrekt?
Graues Gold hat.
Erfahreneren Kollegen ganz gut abrufen, weil du hast dort junge Menschen, die offensichtlich nicht die notwendige Erfahrung mitbringen, aber vielleicht andere Methodenkenntnisse und du hast erfahrene Kollegen, die vieles schon gesehen haben, vieles schon gemacht haben. Und wenn man die beiden miteinander kombiniert, stellt man plötzlich fest, dass die weniger erfahrenen super schlaue neue Wege mitgehen, aber vor allem auch von den erfahrenen Kollegen lernen.
Ja.
Und die erfahrenen Kollegen sich entgegen aller Annahmen sehr wohl sehr offen für die neuen Methoden zeigen. Wir reden hier von ein paar Menschen, die wirklich, denen es schwerfällt, Dinge anders zu machen, die gibt es immer. Das ist eine gausche Kurve, die sind überall in jedem Alter vorhanden, das ist völlig wurscht.
Genau. Ja.
Und Das aber auf eine ganze Altersgruppe umzuprojizieren, ist einfach, das ist so der Fehler. Das sind diese Biases, die man in sich trägt. Und da bin ich selber schon drauf reingefallen. Das ist einfach so.
Das ist ja am Ende des Tages auch nicht ganz so schlimm, wenn man diese Fehler macht. Wenn man sie erkennt und nicht nochmal macht, ist das schon mal gut, weil dann hast du eine Erkenntnis gewonnen und lernst. Und ich habe das insbesondere im Startup-Scale-Up-Umfeld auch immer wieder gesehen, ne? Also viele haben sich dann, fanden das richtig toll, wenn du die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit ausgerechnet hast und du warst dann irgendwie unter 30 oder so, ne? Das fanden immer alle ganz toll, weil ein ganz junges Team und ganz viel Energie und sowas, ne? Wenn du aber so zwei, also wenn du es aber diverser aufstellst und wenn du wirklich in jeder, muss gar nicht in jeder Abteilung sein, weil das kann auch wieder sehr, sehr unterschiedlich sein, ne? Aber wenn du wirklich ein paar Leute in der Organisation hast, die grundsätzlich bei Problemlösungen einfach auch Lebenserfahrung mit reinbringt, die ja dann da ist. Ne? Das muss jetzt noch nicht heißen, dass es am Ende gut wird, aber die können auf gewisse Situationen, auch im Berufsleben können die zurückgreifen, was wir nicht können oder vielleicht nicht so in der Form. Und dann am Ende des Tages wird das Problem anders gelöst. Weil das ist, glaube ich, auch das, was Einstein schon gesagt hat. Wir werden mit den Methoden, die wir immer genutzt haben, nicht die Probleme lösen, die wir versucht haben, immer zu lösen. Also sinngemäß, so in die Richtung. Und ich glaube, dass da jedes Unternehmen tatsächlich, egal wie groß oder wie klein, mega gute Ansätze hat. Und dafür muss man nicht irgendwelche Berateragenturen beauftragen und irgendwie ganz, ganz massiv viel Kohle in Employer Branding reinstecken oder so. Sondern das, was wir ja jetzt auch schon seit Februar miteinander machen, in die Basics investieren. Und das ist im Kern, bin auf deine Sichtweise gespannt, weil wir haben einfach in unterschiedlichen Organisationen auch gearbeitet. Die Basics sind, es ist eigentlich alles schon da. Wir müssen es eigentlich nur freikratzen und die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt überzeugen, mitzumachen.
Unterschreibe ich. Also
geil. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass Arthur unterschreibt.
Nee, es ist einfach so. Das meiste ist da. Wir lassen uns einfach häufig ablenken von irgendwas. Ja. Ablenken von einer neuen Softwarelösung, KI, Fachkräftemangel.
Gen Z.
Gen Z.
Die böse Gen Z, die faule Gen Z, was ein Mist.
Farbenlehre der Welt. Und,
oh ja.
Und also so ein Kram, der uns versuchen soll, eine komplexe Welt möglichst leicht darzustellen. Die komplexe Welt lässt sich aber nicht durch ein einfaches Modell abarbeiten. Eine komplexe Welt braucht, dass du darüber nachdenkst, welche Grundlagen gibt es, die ich besonders gut kennen und auch durchdenken muss und wie leite ich daraus ab, was die Realität um mich herum tatsächlich braucht. Und das sind immer Basics. Du musst dich damit befassen, was macht meine Belegschaft, wo will meine Firma hin und wie kriege ich dieses Data geschlossen. Und am Ende des Tages, was ich zum Fachkräftemangel raten kann als Basic, ist ihn grundsätzlich erstmal in Frage zu stellen. Das ist so, auch mir ist das passiert und dann startest du in neuem Feld, neue Berufsgruppe, die du nicht kennst und dann heißt es, ja, früher haben wir aber 60 Bewerbungen bekommen und jetzt sind es nur noch 20. Und diese quantitative Aussage mag ja stimmen, aber die Frage ist ja gar nicht, ob das stimmt, sondern bekommt ihr denn mehr oder weniger qualitativ gute Bewerbungen? Und da einfach nur bewusst machen, hey, die Leute haben jetzt auch wesentlich mehr Möglichkeiten als früher. Vielleicht kriegt ihr gar nicht weniger Bewerbung, sondern die Leute haben mehr Unternehmen, die sie spannend finden als früher oder sind mobiler oder was auch immer dahinter steckt. Es ist nicht immer Mangel sofort. Mhm. Und klar, es gibt, wie gesagt, Berufsfelder, da ist es ganz klar ein Mangel, aber die haben echte Herausforderungen. Die können nämlich ihr Tagesgeschäft nicht mehr abfüllen.
Und ich glaube, das ist wichtig, auch so zum Ende der heutigen Episode, das nochmal klarzustellen. Ne? Also wir haben jetzt ziemlich viel auf dem Fachkräftemangel rumgeritten. Wir wollen damit in keinster Weise in Frage stellen, dass es wirklich Firmen gibt, die darunter leiden, dass sie zu wenig Kapazitäten haben, wo die Vakanzzeiten tatsächlich sehr hoch sind. Aber nochmal, sich hinterm Fachkräftemangel zu verstecken, ist falsch, weil ihr seid sofort sichtbar, weil gibt es ja in vielen Branchen einfach nicht, ne? Und deswegen da der Appell, der wirklich gut gemeinte Appell, sich einfach die Recruiting-Basics auch immer wieder reinzuföhnen, ne? Weil wir es da versuchen auf den Punkt zu bringen, auch solche Mangelerscheinungen oder auch solche Buzzwords ein Stück weit zu wie sagt man, nicht diversifizieren, sondern entmystifizieren vielleicht. Und ich glaube, dein Basic gerade, das einfach mal in Frage zu stellen, einfach mal, warum?
Der passt immer wieder. Der ist heute oft zitiert. Der sollte hier sitzen.
Der sollte eigentlich auch. Wo ist Sebastian? Können wir eine Durchsage machen in die komplette Halle?
Sebastian, bitte einmal.
Bastian Stolz ist dein Auftritt jetzt. Nee, den hatten wir ja auch schon. Aber er sagt das ja im Kern ganz genauso. Und die Gäste, die wir sonst so hatten, sagen das ja auch. Ne? Also es ist eigentlich alles schon da. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Informier dich immer gerne über irgendwelchen fancy Quatsch. Löst dir die Probleme, die KI löst dir die Probleme auch nicht schneller am Ende des Tages. Es ist ein völliger Bullshit, wenn dir das versucht, jemand zu verkaufen, dann ist es, weil er dir das verkaufen muss in dem Moment. Dann hat er seine Verkaufsskills angewendet. Aber es löst dir am Ende nicht dein Problem. Du bleibst darauf sitzen, wenn du nicht bei dir selber anfängst.
Genau. Und eine Grundlage, die man beherrschen muss, wenn man wirklich der Meinung ist, man bekommt nicht mehr die richtigen Bewerbungen, ist das Thema Anforderungsanalyse. Also sich wirklich genau anzugucken, die Stelle, braucht die wirklich das, was ich glaube und angegeben habe? Oder ist es eigentlich was ganz anderes?
Ja.
Weil dann hast du nämlich ganz plötzlich die Situation, dass sich das Bewerberfeld erweitert. Du musst natürlich deine Stellenanzeige dann auch entsprechend formulieren. Weil was ist nämlich der Standardfall? Fachkräftemangel wird immer gezogen, wenn man eine Stelle offen hat und dann findet man eben nicht die Person mit 3,75 Jahren an Erfahrung, sondern immer weniger oder mehr und das ist blöd. Und dann lässt man die Stelle offen. Man stellt nicht ein. Und in der Zeit, wo man dann sucht, 6, 12, 18, 24 Monate, was nicht alles, alles schon gegeben, alles schon gesehen, hätte man doch die Person, die 3,74 Jahre Berufserfahrung hat, schon längst dahin gekriegt, dass sie den Job kann.
Ich finde die 3,75 gut. Die hattest du zum Anfang, die hattest du jetzt zum Ende. Also wenn du nicht irgendwas dagegen hast, dann würde ich einen Knopf dran machen.
Was soll ich dagegen haben?
Weiß ich nicht.
Ich kann auch
wir nicht diskutieren
mehr.
Ja gerne.
Nee, ich kann auch nicht mehr. Es ist Fachkräftemangel. Die Kollegin möchte nach Hause. Es gibt keine Schicht 3.
Nee, genau. So. Wir haben es jetzt 16:45. Wir klappen uns jetzt ein zweites Helles auf. Das gerade eben das erste war auch schon gut. Danke an die Talent Pro, dass wir das machen durften. Und Grüße gehen raus nach draußen und Arthur, auf bald. Danke dir für den Live-Podcast.
Mach's gut, Stefan, hat Spaß gemacht.
Ciao, danke. Ciao zusammen.